Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Wenn Sie so etwas erleben, ist das Erste, was Sie in Ihrem eigenen Kopf vorfinden, Chaos.
Das sagte das Opfer unseres heutigen Falls über seine Gefühlswelt nach der Tat. Und daran merken Sie schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht heute nicht um Mord und Totschlag. Und dennoch ist die Tat, über die wir heute sprechen wollen, unglaublich grausam, gerade wenn man versucht, sich in die Lage des Opfers hineinzuversetzen. Und sie gehört auch ganz sicher zu den bekanntesten Kriminalfällen der jüngeren deutschen Geschichte. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts Wahre Verbrechen. Mein Name ist Bastian Angenent, ich leite den Digitalbereich beim Weserkurier. Und bei mir ist heute zum zweiten Mal mittlerweile schon fast Stammgast unser Chefreporter, der den Fall in diesen Tagen in der Zeitung, im Netz und natürlich auch hier im Podcast nochmal aufleben lässt, Jürgen Hinrichs. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Guten Tag allerseits.
Jürgen, wir sprechen heute über einen Entführungsfall. Und das ist insofern besonders, als dass es der erste Entführungsfall hier in unserer True Crime Serie ist, aber auch, weil er glimpflich oder sagen wir nicht glimpflich, sondern zumindest nicht schlimmstmöglich ausgegangen ist. Und trotzdem vielen Deutschen ist dieser Fall im Gedächtnis als besonders schlimmes oder besonders spektakuläres Verbrechen in Erinnerung geblieben. Es geht um die Entführung von Jan-Philipp Rentzmar. Jürgen, was glaubst du, macht diesen Fall denn so außergewöhnlich, beziehungsweise was hält ihn so sehr im kollektiven Gedächtnis?
Ich will gleich mal Bezug nehmen auf deinen Ausdruck, gelinde abgelaufen, glimpflich abgelaufen. Das glaube ich nicht. Natürlich, es ist niemand ernstlich verletzt worden, es ist niemand umgebracht worden, aber Jan-Philipp Rentzmar hat ein schweres Trauma erlitten. Er hat es dann ja ein Jahr später in seinem Buch im Keller verarbeitet, aber verarbeitet eben in einem ersten Schritt. Er wird heute noch darunter leiden, so wie seine Familie, wie seine Frau und sein Sohn. Dieser Fall ist unter verschiedenen Gesichtspunkten als bemerkenswert einzustufen. Es ist einmal so, dass es meines Wissens noch nie einen Fall gab von Entführung, bei dem der Entführte, die Entführte 33 Tage lang in einem Verlies ausharren musste. Ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt. Ein Verlies, ein Keller in Gahlstedt im Landkreis Osterholz in der Nähe von Bremen. Also insofern haben wir auch einen Bezug, einen stärkeren Bezug, einen geografischen Bezug zu diesem Fall. Er musste dort ausharren. Er musste es sich gefallen lassen, an die Kette gelegt zu werden. Er lag 33 Tage in Ketten, das kann man so sagen. Außerdem, neben der Länge der Geiselhaft ist außergewöhnlich die Höhe des Lösegelds. Die Täter haben 15 Millionen Mark und 12,5 Millionen Franken erbeutet. Das ist eine Summe, die könnte man auf Euro übersetzen mit vielleicht 30 Millionen. So ein hohes Lösegeld wurde in Deutschland in der Nachkriegszeit noch nie erzielt von Tätern. Also insofern diese beiden Aspekte und eben dieses Trauma, was man auch nachlesen kann in seinem Buch im Keller, aber auch in zwei Büchern seines Sohnes, der sich einmal auseinandersetzt mit seiner Situation damals als 13-Jähriger, als er zu Hause hockte mit seiner Mutter, bewacht von der Polizei und überhaupt nicht wusste, wie er mit seinem Gefühlschaos umgehen sollte. Und das ist natürlich eine harte Prüfung, die er in einem ersten Buch verarbeitet hat. Und in einem zweiten Buch geht er dann auf die Phase ein, als sein Vater wieder zu Hause war und alle natürlich weiterhin in Furcht waren, dass das wieder passieren könnte. Und er natürlich auch auf Schritt und Tritt von Polizeibeamten bewacht wurde über einen sehr langen Zeitraum. Und auch damit musste er als Jugendlicher, der ja eigentlich frei leben wollte, erstmal umgehen lernen. Und das ist ihm sehr, sehr schwer gefallen. Und bis heute, also am vergangenen Sonntag in der Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat er in einer Selbstbetrachtung nochmal über diese Situation reflektiert. Und wie gesagt, in den Büchern ist das auch nachzulesen. Eines dieser Bücher, wir sind also die Angehörigen, wenn ich mich recht an den Titel erinnere, ist mittlerweile verfilmt worden. Der Film ist meines Wissens aber noch nicht veröffentlicht.
Jürgen, du hast schon ganz viel von dieser unfassbar grausamen, belastenden Tat genannt. Sie führt uns zurück ins Jahr 1996. Nimm uns mal mit. Wie geht diese Tat, wie gehen diese 33 Tage Angst für Jan-Philipp Rentzmar los?
Es war in einem Abend, es war genau 20 nach 8 am Abend. Jan-Philipp Remsma ist noch mal kurz raus aus seinem Haupthaus. Ich kenne sein Anwesen da in Blankenese, das ist sehr weitläufig. Er hat ein Haupthaus, er hat ein sogenanntes Arbeitshaus. Er ist Wissenschaftler, arbeitet mit Literatur, mit Soziologie und wollte an dem Abend einfach noch mal kurz ein Buch rausholen aus seinem Arbeitshaus. Er geht also raus, es sind 50 Meter zwischen Hauptgebäude und Nebenhaus und hört plötzlich ein Rascheln im Gebüsch, in so einem Rhododendron. Und denkt noch, ist das ein Tier? Aber das müsste ja ein sehr großes Tier sein. Und zack, hatte er schon einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Zwei Täter, die ihn überwältigt haben. Sie haben ihm Handschellen angelegt, sie haben ihm eine Augenbinde umgetan. Dann ist er ins Auto verfrachtet worden und mutmaßlich, genau weiß man das nicht, über die Autobahn Richtung Galstedt. In Galstedt, etwas abseits vom Ort, ist eine Siedlung, dieses Haus, das die Täter bereits 1995 angemietet hatten, liegt etwas verlassen und einsam. Er ist dann in den Keller geführt worden und das war dann eben sein Zuhause, wenn man so will, oder seine Zelle, das ist wohl besser gesagt, für die darauf folgenden 33 Tage. Der Keller war hat zwei Fenster, die sind mit Platten dicht gemacht worden. Es gab also, wenn Licht, gab es nur Kunstlicht. Er hatte dort eine Toilette stehen, so eine Campingtoilette, eine Wanne mit Wasser und natürlich eine Matratze. Er musste sich immer dann, wenn die Täter zu ihm reinkamen, sie haben vorher angeklopft, musste er sich auf die Matratze legen mit dem Kopf nach unten. Die Täter, insbesondere Thomas Drach, der Haupttäter, hat, wenn er denn mit Remsma gesprochen hat, ihn immer nur auf Englisch angesprochen. Er hat ihm sehr früh einen Zettel hingehalten, dass er nun entführt worden sei und sie 20 Millionen Mark, das war die erste Forderung, erpressen wollten. So, und dann ging es noch in der Nacht zur Polizei, die, also jetzt nicht, ich wechsle den Standort, ich bin jetzt wieder in Blankenese auf dem Anwesen. Die Frau wundert sich von Remsma, sie ist zu Hause, warum er nicht zurückkommt ins Hauptgebäude, er wollte sich ja nur ein Buch holen. Ja, und stellt dann fest, sie geht raus, findet ihn nicht und entdeckt dann auf einer Mauer mit perfiderweise einer Handgranate beschwert den ersten Brief mit Forderungen, mit der Information, dass Jan-Philipp Remsma entführt worden ist und dass die Entführer 20 Millionen Mark fordern. Sie haben natürlich, wie das immer so ist bei solchen Entführungen, darauf Wert gelegt, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird, haben gewarnt und gedroht. Frau Remsma hat das dann trotzdem gemacht. Noch in der Nacht ist die Polizei informiert worden. Ja, und dann ging die Fahndung los. Es ist dann aber am Ende, dazu kommen wir ja gleich noch, wie es dann zu Ende gegangen ist, nie so gewesen, nicht so gewesen, dass das Haus, das Versteck in Galstedt aufgeflogen wäre.
Wobei einen ersten Hinweis, den lieferten die Täter mutmaßlich unfreiwillig ja auch selbst. Es gibt ja dieses ganz bekannte Remsma-Foto, wo er mit einer Bildzeitung vor der Kamera posieren muss, um zu zeigen, dass er noch lebt. Inwieweit hat das den Ermittlern schon auf der Spur Richtung Galstedt weitergeholfen?
Ja, es gab einen Hinweis, immerhin, aber natürlich sehr unpräzise. Da waren die Entführer, die an und für sich ja sehr kaltblütig vorgegangen sind und auch überlegt, die Tat ist sicherlich über viele, viele Monate vorbereitet worden. Diesen Fehler hatten sie aber gemacht, nur hat er eben letztlich nicht geholfen, der Polizei nicht geholfen, dieses Haus schnell zu finden. Sie haben ihn gedungen, sie haben ihn gezwungen, sich so fotografieren zu lassen mit einer Bildzeitung vor der Brust, damit klar ist, welcher Tag ist. Und das war eine Ausgabe, eine Bremer Ausgabe der Bildzeitung. Und das war ein klarer, naja, klarer will ich jetzt nicht sagen, aber es war schon ein Hinweis darauf, wo das Opfer versteckt gehalten wird, in welchem Großraum. Ist Bremen, wie gesagt, Galstedt ist jetzt auch nicht so ganz nah dran an Bremen, aber auch nicht weit weg. Landkreis Osterholz, wie gesagt. Aber ist natürlich ein riesiger Großraum und da muss man dann schon auch noch weitere Hinweise haben, um so ein Haus zu finden.
Und was hat die Ermittler letztendlich zum Tatort geführt?
Das haben die Polizisten erst 4 Wochen später aufgrund der sehr genauen Beschreibung von Jan-Philipp Remsma gefunden. Und als sie das Haus gefunden hatten, wurde nach und nach auch klar, wer die Täter sind, weil zwei der Täter hatten den Mietvertrag für dieses Haus unterschrieben und es gab auch Zeugenaussagen der Bewohner am Ort.
Das Martyrium, wie du auch in deinem Text schreibst, von Jan-Philipp Remsma dauerte 33 Tage. Sicherlich keine Distanz, die auch die Entführer am Anfang geplant hatten. Was macht am Ende den Unterschied, dass es dann mehr als einen Monat in diesem Keller für Jan-Philipp Remsma bedeutete?
Weswegen das so lange gedauert hat, das hatte verschiedene Gründe. Nicht alle sind heute öffentlich, nicht alle sind bekannt. Die erste Geldübergabe ist gescheitert, da weiß man nicht wirklich warum. Da war die Frau von Remsma noch involviert. Bei der zweiten versuchten Geldübergabe, Tage später, da ist ein Anwalt losgeschickt worden, der wiederum war in Begleitung einer Polizistin. Die hatte bestimmte Dokumente nicht dabei. Es ging auch um Grenzübertritte. Sie hatte ihren Pass vergessen, da mussten die wieder zurück. Und dadurch hat sich das dann alles verzögert. Der Zeitpunkt konnte nicht mehr eingehalten werden. Der Anwalt ist dann an dem Ort gewesen, der vereinbart worden war, und hat dann auch die Millionen dort gelassen in einem Sack. Er sollte diesen Sack über einen bestimmten Zaun werfen. Das hat er gemacht. Das Geld wurde dann aber nie abgeholt, weil die Täter natürlich misstrauisch geworden waren, weil es so lange gedauert hat. Es hat bestimmt, ich weiß nicht, genau weiß ich es nicht, aber eine Stunde oder so hat sich das verzögert, und natürlich wittern die dann Lunte. Und außerdem, schon beim ersten Mal haben sie offenbar begriffen, dass Frau Remsma sich nicht daran gehalten hat, an die Anweisung, die Polizei nicht einzuschalten. Da war schon klar, die Polizei ist dabei. Und deswegen waren die Übervorsichtigen, haben eben auch die zweite Geldübergabe platzen lassen. Die dritte, da hat dann Frau Remsma dafür gesorgt, dass die Polizei völlig außen vor ist. Sie war natürlich in allergrößter Sorge, dass ihr Mann am Ende den Tod findet in der Geiselhaft, und wollte nun, dass keine weitere Panne passiert. Remsma selbst hatte dann darum gebeten, drei gute Bekannte von ihm einzuschalten. Die haben das dann übernommen in Eigenregie, Polizei, wie gesagt, komplett außen vor. Dann haben die Anweisung bekommen, ein Auto zu mieten. Dann haben sie ein Mobilfunkgerät dabei gehabt. Über dieses Mobilfunkgerät sind sie dann nach Krefeld gelotst worden. Dort sollten sie das Auto abstellen, das Auto verlassen. Haben das getan, und währenddessen sind die Täter dann ans Auto heran, haben das Lösegeld rausgenommen.
Also im dritten Versuch glückt tatsächlich die Geldübergabe, und tatsächlich lässt der Haupttäter Thomas Drach dann ja auch wenig später Jan-Philipp Remsma frei. In einem Wald bei Hamburg, südlich von Hamburg, so beschreibst du es in deinem Text. Aber die Ermittlungen, die gehen ja gerade los. Noch im ersten Schritt können die Täter unerkannt entkommen. Wie und wann kommen denn dann Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Spur der Entführer?
Einer der vier Täter, wobei es dann noch weitere gab im Gefolge des Geschehens, das sind die Leute, die das Geld waschen sollten, darunter der Bruder von Thomas Drach, Lutz Drach. Der erste Täter ist relativ schnell gefasst worden. Die ersten beiden, die nach Spanien ausgereist sind, die sind ein Jahr später bereits gefasst worden, ein Jahr nach der Entführung. Und ein dritter wurde dann nach Drach gefasst. Drach wurde 98 gefasst. Drach hatte sich ins Ausland abgesetzt, unter anderem nach Uruguay, hatte dort eine hochherrschaftliche Villa, hatte die teuersten Autos der Welt, hat also richtig das Geld rausgehauen und war dann aber so unvorsichtig, wollte ein Konzert besuchen in Buenos Aires, Rolling Stones, seine Lieblingsband, und konnte das Wasser offenbar nicht halten und war so voller Freude, dass er dieses Konzert besuchen kann, dass er einen alten Freund angerufen hat, um ihm das zu erzählen, einen alten Freund in Deutschland. Da war die Polizei aber schon auf die Spur gekommen über die anderen Täter, die bereits gefasst waren, dass eben Thomas Drach der Haupttäter ist. Also ist das Telefon dieses guten Freundes von Drach abgehört worden, und darüber war dann klar, okay, er ist in Buenos Aires. Dort ist er dann von Spezialkräften der Polizei gefasst worden und wurde dann später abgeschoben nach Deutschland.
Hat man denn auch das Geld noch sicherstellen können oder zumindest Teile des Geldes?
Also den allergeringsten Teil. Das allermeiste ist weg, verschwunden. Man vermutet, dass vieles einfach Geldwäsche, wenn man Geld wäscht, muss man es bezahlen. Also dadurch geht schon ein Teil des Geldes weg. Aber die Flucht war eben auch sehr kostspielig. Das Leben, Drach hat 2 Jahre auf größtem Fuße gelebt. Das wird auch einige Millionen verschlungen haben. Davon gehe ich mal aus, wenn man sich anguckt, wie er da gelebt hat in Uruguay und Buenos Aires. Wurde dann später auch ein Physiotherapeut verurteilt, der soll Geld gewaschen haben, dabei aber auch einiges abgezweigt haben. Das hat er dann versucht zu kaschieren. Es gibt eine Mutmaßung, da ist einer der Täter, ist nach der Haft, ist der in Portugal gewesen und dort von der Klippe gestürzt, war tot. Die portugiesischen Behörden haben gedacht, das ist Suizid, und die Ermittler hier in Deutschland, das Landeskriminalamt unter anderem, die haben gesagt, das ist alles total merkwürdig. Die ganzen Umstände dieses Todes sind total merkwürdig, da gehen wir hinterher. Dieser Täter hatte vorher gesagt, er fühle sich bedroht von wem auch immer, nicht? Also da ist ja der Thomas Drach aus dem Gefängnis heraus, vielleicht beauftragte irgendwelche Leute, um an sein Geld zu kommen, was er anderen gegeben hat, nicht selbst behalten hat. Oder der Lutz Drach, der Bruder. Man weiß das nicht. Das bleibt im Dunkeln. Ich weiß, dass dem zwar, ich glaube, lediglich knapp $500.000 oder Euro zurückbekommen hat. Die haben die Ermittler gefunden in einem Schließfach im Ausland. Da hatten sie Hinweise, ich glaube, auch über diesen Physiotherapeuten, und haben dann das Schließfach geöffnet und ihm das Geld übergeben. Das Geld, was jetzt noch im Umlauf sein sollte oder in irgendeiner Ritze steckt oder was man sich da alles so vorstellen kann, das ist nicht mehr zu verwenden. Also die D-Mark kann nicht mehr ausgegeben werden. Es geht nicht mehr, weil es sie nicht mehr gibt. Es ging nur für einen Übergang, jetzt nicht mehr. Und die Franken, die damals ausgegeben wurden, die sind in dieser Form auch nicht mehr im Umlauf. Das heißt, selbst wenn jetzt noch irgendwo ein Geld sein sollte, können die Täter damit nichts mehr anfangen.
Du warst ja damals auch schon beruflich mit dem Fall befasst und hast Jan-Philipp Remzmar und Thomas Drach im Gerichtssaal erlebt.
2001 war das, vor dem Hamburger Landgericht. Wie war das, als diese beiden da nochmal aufeinander getroffen sind?
Das war schon bizarr. Das einfach zu erleben, wie die beiden Männer miteinander umgehen. Also Drach, der kommt in den Gerichtssaal, als wenn es um einen Ladendiebstahl ginge. Der ist so auch jetzt wieder in Köln. Er ist ja aktuell auch wieder angeklagt wegen Überfalls auf Geldtransporte. Der ist so abgebrüht, der ist so cool, den ficht nichts an. Der ist völlig ohne Moral. Also dem ist es egal, was mit seinen Opfern passiert. Gut, er hat bisher niemanden umgebracht, aber allein jemanden 33 Tage an der Kette im Keller gefangen zu halten, was richtet das bei einem Menschen an? Und wenn er der Täter war bei den Überfällen auf die Geldtransporte, da sind auch Leute angeschossen worden und haben schwerste Verletzungen erlitten. Das weiß man noch nicht, das muss ihm nachgewiesen werden, aber dieser Mann ist wirklich so cool und so kaltblütig, wie ich ihn da 2001 erlebt habe, dass es auch dem Remzmar sicherlich sehr viel ausgemacht hat, überhaupt in einem Raum wieder mit seinem Peiniger zu sein. Und man merkte das auch, schaute dann ein, zweimal verstohlen zu Drach hin, aber ansonsten hat er den Blickkontakt gemieden. Einmal allerdings wollte er etwas wissen, er braucht das. Der Jan-Philipp Remzmar ist ein Mann, so habe ich ihn damals erlebt in der Verhandlung, aber man kennt ihn ja auch als öffentliche Person, der braucht die Kontrolle. Und deswegen war das Schlimmste so ziemlich, was ihm passieren konnte, dass ihm diese Kontrolle genommen wurde durch die Geiselnahme. Ne, er sitzt da hilflos im Keller und kann nichts machen. Und deswegen, weil er diese Kontrolle auch im Nachhinein braucht, also er wollte genau wissen, was da passiert ist während dieser 33 Tage. Und deswegen hatte er noch ein Mosaiksteinchen nicht wirklich identifizieren können. Und da hat er dann über den Richter Drach fragen lassen. Irgendein Detail, ich weiß nicht mehr, was es war. Und Drach hat dann so nonchalant geantwortet, so mit seinem rheinischen Dialekt, so ganz lässig. Und das war Remzmar dann zu viel. Da ist der richtig, ich merkte, dass der kochte und seine Stimme fast erstickt und hat das dann abgebrochen. Er konnte die Situation nicht mehr aushalten.
Und du berichtest auch noch von einer anderen ungewöhnlichen Beobachtung aus deinem Reporterleben, die betrifft eigentlich die Zeit der Entführung selbst. Wie hast du die damals wahrgenommen?
Das ist auch einmalig an diesem Fall. Also wir sind ja selbst Journalisten, du und ich, und wir wissen, wie wichtig die wahre Nachricht ist. Das ist unser Geschäft. Und in diesem Fall war es so, egal ob Boulevardmedium oder die seriösen Tageszeitungen, die Wochenzeitungen, die Zeit meinetwegen. Viele, viele Journalisten haben im Laufe der 4,5 Wochen von der Entführung Wind bekommen und sie haben stillgehalten. Ein Novum. Sie haben stillgehalten. Ausnahmslos. Sie sind gebeten worden von der Polizei und von der Familie Remsma, schützt den Mann, der da in Geiselhaft sitzt, schützt den Mann, bringt nichts raus, bringt nicht die Einigung mit den Geiselnehmern in Gefahr. Und alle Journalisten haben sich daran gehalten. Das ist wirklich unglaublich. Allerdings, kaum war Remsma frei, dann brach wirklich die Lawine los. Das muss unglaublich gewesen sein, da in dem kleinen Ort Gahlstedt. Der war belagert von Journalisten. Und diese mediale Verarbeitung, die hat ja über Monate und Jahre, man muss bedenken, der Prozess lief dann ja erst 5 Jahre später. Das ging immer weiter. Die mediale Verarbeitung ist bis heute eigentlich nicht abgeschlossen. Heute wird geschrieben über den Prozess gegen Thomas Drach in Köln unter übrigens höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Der wird immer mit einem Hubschrauber eingeflogen, Spezialkräfte um ihn herum, weil die Leute eben wissen, die Ermittler, die Polizisten wissen, wen sie da haben, mit wem sie es zu tun haben. Dieser Mann ist zu allem fähig in der Lage. Und hat eine ungeheure Tatkraft offenbar auch. Und die Furcht ist eben, dass er sich aus dieser Situation befreien könnte, indem er wieder eine Geisel nimmt, sei es im Gefängnis, sei es im Gerichtssaal. Das ist die große Sorge und deswegen sind diese Sicherheitsvorkehrungen so groß. Aber ich will sagen, auch jetzt wird wieder berichtet über diesen Prozess gegen Drach, aber natürlich in jeder Prozessberichterstattung taucht immer wieder die Remsma-Entführung auf. Also das ist wirklich, ja, ein ganz, ganz großes mediales Thema gewesen und wird es weiterhin sein der vergangenen 26 Jahre und der kommenden Jahre. Denn mit Drach ist das Thema, glaube ich, noch nicht durch.
Ja, ganz sicher werden wir auch diesen Fall auf weserkurier.de und im Weserkurier weiter verfolgen. Mit dem Fall Jan-Philipp Remsma sind wir für heute fertig. Vielen Dank, Jürgen, für die Einblicke in deine Recherche und für die Rückblicke auf diesen spektakulären Entführungsfall. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr lesen wollen über echte Kriminalfälle aus Bremen und der Region, dann kann ich Ihnen noch ganz herzlich unser True Crime Magazin aus der Reihe WK Geschichte ans Herz legen. 16 weitere Kriminalfälle aus Bremen und umzu, unter anderem auch mit Recherchen meines Kollegen Jürgen Hinrichs. Das finden Sie unter anderem unter shop.weser-kurier.de oder auch per Direktlink in den Shownotes. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.